Professorin Dr. Gabriele Abels von der Uni Tübingen ist Gleichstellungsbeauftragte. Dadurch beschäftigt sie sich viel mit dem Thema Gender und Diskriminierung.
Wir haben zunächst erstmal dem gesetzlichen Auftrag entsprechend Gleichstellungspolitik im universitären Kontext umzusetzen, auf die Situation von Studentinnen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und eben sagen Professoren und Professorinnen. Und ein Hauptteil der Arbeit ist etwa in Berufungsverfahren dafür zu sorgen, dass sagen den rechtlichen Vorgaben zur Chancengleichheit für Frauen und Männer in Berufungsverfahren dem Rechnung getragen wird und da nicht über verschiedene Strategien auch indirekt sagen diskriminiert wird gegen Frauen. Auf Fakultätsebene haben wir dazu noch so ein paar kleinere Sachen. Wir haben ein bisschen Geld, um wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern mit bis zu 200 Euro pro Antrag, wenn das um eine Forschungsreise, um eine Tagungsreise geht. Und es gibt eben Gelder, um Lehraufträge zu vergeben an die verschiedenen Fächer, die dafür dann einen Antrag stellen müssen, um sagen, mehr Frauen in der Lehre zu haben und wenn es gut geht, auch vielleicht noch mit genderorientierten Lehrinhalten.
Für Sie ist Gendern sinnvoll und notwendig.
Geschlecht ist eine soziale Kategorie, egal ob wir das wollen oder nicht. Wir nehmen uns wechselseitig als geschlechtliche Wesen da wahr. Wir nehmen uns selber als geschlechtliche Wesen da. Wir werden erzogen im Hinblick darauf, was ist eigentlich weiblich, was ist männlich. Und spielen selber damit mit diesen Kategorien. Wir nutzen sie selber. Wir inszenieren uns als weiblich und als männlich. Und insofern geht es sagen bei Gender, dann auch sagen Gender als Forschung oder Gender sagen als politischer Orientierungspunkt jetzt für gleichstellungspolitische Arbeit darum zu gucken, wie denn sagen Geschlechterunterschiede sich in unterschiedlichen Situationen, die an der Universität relevant sind, äußert.
Seit Oktober 2010 ist Abels Gleichstellungsbeauftragte der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Daher kennt sie einige Beispiele für fest in den Köpfen verwachsene Vorurteile, die sich auch im Studierenden- und späteren Berufsalter widerspiegeln.
In den Naturwissenschaften wissen wir durchaus auch immer, dass solche Dinge mitspielen. Mädchen können nicht so gut Mathe oder Mädchen sind nicht so gut in Physik. Also wenn wir uns sagen, angucken, in welchen Fächern es Geschlechtergleichheit quantitativ gesehen erstmal an der Universität gibt, haben wir natürlich einen ganz deutlichen Bias. In den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften sind sozusagen viele Frauen paritätisch oder teils 70%, inzwischen auch in der Medizin, auch in Jura, aber in anderen naturwissenschaftlichen Fächern sind sie kaum vorhanden, wenn sie da sind, meist im Hinblick auf Lehramt. Und das hat natürlich viel mit Sozialisation zu tun und mit Annahmen darüber, dass Frauen für bestimmte Fächer geeigneter sind als sozusagen andere.
Geschlechterspezifische Diskriminierung ist in Deutschland keine Seltenheit. Auch wenn es nicht allen Menschen bewusst ist und vor allem junge Menschen dies eher weniger stark wahrnehmen würden.
In der Generation der jüngeren Leute ist sagen und auch bei den jüngeren Frauen weniger das Bewusstsein dafür da, dass es noch geschlechtsspezifische Diskriminierung gibt. Was einerseits gut ist, dass sie das sagen, so erleben, dass es selbst ihre Rechte selbstverständlich sind, aber nicht unbedingt sehen, dass die Ergebnisse sagen, historischer Kämpfe gewesen sind und auch prekär sein können. Und wir können ja auch, wenn man jetzt sieht, die ganze Debatte, die um Sexismus entbrannt ist, schon nach diesen Ausfällen von Herrn Brüderle und jetzt zuletzt eben die Silvesternacht in Köln, die sozusagen deutlich macht, sexuelle Gewalt und sexuelle Gewalt richtet sich überwiegend gegen Frauen. Männer sind durchaus auch Opfer von sexueller Gewalt, aber zum größten Teil sind es Frauen. Dass es offenbar durchaus noch Bereiche gibt, in denen es sozusagen keine Gleichheit, keine gleichen Rechte gibt.
In Stuttgart gibt es regelmäßig die sogenannte Demo für alle. Diese fordert den Stopp der Gender-Ideologie und der aus ihrer Sicht Sexualisierung der Kinder.
Es gibt in erstaunlich vielen Ländern ja auch diese, sagen, Bewegung. Man kann ja auch das damit vergleichen, dass es in Frankreich ja auch eine breite Bewegung gegen die Ehe für alle gegeben hat und da auch, sagen, viele junge Leute mobilisiert wurden. Für mich sind das, sagen, analytisch gesprochen, ein Ausdruck von Verunsicherung mit den Herausforderungen, denen wir uns, sagen, in der Moderne stellen müssen, durch, sagen, Individualisierungsprozesse, Herauslösung aus tradierten Bindungen, und dazu gehörten sowohl die Vorstellungen von Sexualität als Heterosexualität, die Vorstellungen davon, was sind angemessene Rollen für die Geschlechter. Insofern würde ich das letztlich für ein Aufbäumen halten, dagegen sich gegen diese Herausforderung, die die Moderne mit sich bringt, dazu zu stellen, da an tradierten Geschlechterrollen, sagen, festzuhalten, und finde es nach wie vor richtig, dass, sagen, in die Schule hat einen pluralen Bildungsauftrag, und Homosexualität und Diskussionen über Geschlechterrollen gehören da genauso gut dazu wie, sagen, Heterosexualität. Und ich finde, manchmal sollte man viel stärker darüber informieren, welche Rechte oder eben auch Pflichten, sagen, damit einhergehen mit der heterosexuellen Ehe. Manchmal hat man den Eindruck, die Leute stolpern da ziemlich unbedarft rein, ohne zu wissen, was das für eine spezifische Rechtskonstruktion ist.
In der Genderstrategie der Europäischen Union heißt es, dass im europaweiten Vergleich Männer teilweise deutlich mehr verdienen als Frauen. Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer sowie gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordert und fördert die EU daher. Auch Gabriele Abels kennt das Problem.
In Deutschland sind wir am unteren Ende der Skala im europäischen Vergleich, gerade in Baden-Württemberg nochmal besonders ausgeprägt. Darüber ist die Diskussion immer noch, so sagen, sehr zaghaft.
Vor allem in Osteuropa mangelt es an Akzeptanz der Verschiedenartigkeit. Damit ist gemeint, dass die Ehe beispielsweise nicht nur für Mann und Frau, sondern auch für Schwule und Lesben gilt. Während der Zeit des Kommunismus, als die Idee sozialer Gleichheit noch funktionierte, beschäftigte man sich durch die mögliche Gleichschaltung von Mann und Frau noch nicht großartig mit der Gender-Ideologie.
In den mittel- und osteuropäischen Staaten, also in den postkommunistischen Staaten, für die haben sich da gesellschaftlich natürlich ganz andere Herausforderungen ergeben. In den Zeiten, als sie, sagen, noch kommunistisch, sozialistisch geprägt waren, war Geschlechtergleichheit, sagen, staatlich verordnet. Man brauchte die, damit die Frauen, sagen, alle in den möglichst umfassend in den Arbeitsmarkt integriert werden, weil man es aus ökonomischen Gründen brauchte. Zugleich war aber, sagen, Hausarbeit, Kindererziehung immer noch sehr weiblich bestimmter Bereich. Auch wenn es öffentliche Kindererziehung gab, aber da haben ja auch dann fast nur Frauen gearbeitet in den Staaten. Und man hat dann nach 1989 einen ziemlichen Bruch gehabt, weil man, sagen, in den Staaten mit Gleichstellung, Gleichberechtigung nichts mehr zu tun haben wollte. Es war einerseits, sagen, durch den Sozialismus verbrannt als Gleichmacherei-Ideologie. Und man auf der anderen Seite, sagen, wenig mit westlichem Feminismus, mit der Frauenbewegung anfangen konnte. Und da ist, sagen, viel an Traditionen durchaus, sagen, zerstört worden, die für Gleichstellung sehr, sehr positiv gewesen sind und wo man dann erst langsam hat wieder anfangen müssen, entsprechende gleichstellungspolitische Aufbauarbeit, sage ich mal, zu leisten.
Auch durch Migration und dadurch neue Geschlechterrollen kämen neue Herausforderungen auf die Gesellschaft zu, so Abels.
Ein Großteil, sagen, der Flüchtlinge, die zu uns kommen, kommen aus Kulturen, in denen das Zusammenleben der Geschlechter völlig anders geprägt ist und nach unserem Verständnis sehr segregierend, mit starken Diskriminierungen für Frauen geprägt ist in rechtlicher Hinsicht. Und insofern ist das natürlich eine Herausforderung, wenn unser Verständnis von Gleichheit der Geschlechter dann, wenn man da versuchen muss, das sozusagen auch zu transportieren, nahe zu bringen an Personen, die in ganz anderen Geschlechterrollen aufgewachsen sind. Aber man muss natürlich zugleich sehen, wie weit eben auch an anderen Stellen, auch in Deutschland, sagen wir, vom Ideal einer Geschlechtergleichheit noch entfernt sind.
Aber wie kann man überhaupt feststellen, wie gut es um die Gender-Situation in Europa steht?
Es gibt einen guten Indikator dafür. Es gibt ja das Europäische Institut, European Institute for Gender Equality. Und die haben die letzten Jahre einen sozusagen multidimensionalen Index entwickelt. Wenn man jetzt sozusagen danach guckt, kann man sehen, dass Deutschland inzwischen in die Gruppe der Staaten gehört, die eine recht gute Performance haben. Die Osteuropäischen sind im Schnitt da schlechter, auch die Südeuropäischen. Aber wir haben von den Nordeuropäern, von den skandinavischen Staaten durchaus noch einiges, was wir lernen können.
In Europa, insbesondere in Deutschland, ist die Gender-Ideologie auf dem richtigen Weg zur besseren Vernetzung von unterschiedlichen Geschlechterrollen.
Also zusammenfassend ist es viel geschafft worden in den letzten 30, 40 Jahren. Es gibt aber durchaus auch noch eine ganze Reihe in Bereichen, in denen was passieren muss, weil wir da von einer Gleichheit doch noch weit entfernt sind.